Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das sich für diesen Buß- und Bettag herausgesucht hat, es steht in Johannes 15, wir wollen hören auf die Verse 5 bis 7. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese wunderbaren Worte, die du uns zurufst als Predigttext an diesem Abend am Buß- und Bettag. Nein, wir wollen jetzt darüber nachdenken, was das bedeutet für unser Gebetsleben, dass du dem Beten solch eine Verheißung gegeben hast. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Predigt zu unserem Glauben in unsere Nachfolge hineinsprichst. Das wird nur dann geschehen und passieren, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Liebe Gemeinde, in vielen Bereichen des Lebens ist es so, dass man sich immer und immer wieder mit Grundsätzlichem und mit Grundlegendem beschäftigen muss, auch wenn man das schon über viele Jahre tut. Denken Sie nur an einen Fußballprofi, wenn der in der ersten oder zweiten Bundesliga spielt, egal wie alt der geworden ist, wie viele Jahre er als Profi schon auf dem Buckel hat, er wird immer und immer wieder selbe Abläufe im Training machen. Er wird selbes Techniktraining machen, er wird Konditionstraining machen. Ohne das geht es nicht. Oder denken Sie an einen Feuerwehrmann, einen Berufsfeuerwehrmann. Wenn der dort bei der Feuerwehr Dienst tut, dann muss immer wieder geübt werden, Techniken, wie man mit der Schere, mit dem Spreizer Menschen aus dem Auto rausholt. Das wird immer wieder trainiert in der Theorie, damit dann, wenn die Praxis kommt, alles auch richtig funktioniert. Und ganz so ist es im Glauben auch. Wir müssen uns auch immer wieder Grundsätzliches vor Augen stellen, damit Dinge auch in der Praxis richtig funktionieren. Und darum wird es heute Abend in dieser Predigt gehen. Ich werde über drei grundsätzliche Dinge zum Thema Gebet noch einmal sprechen anhand dieses Predigttextes, auf das es euch helfen möge in eurem Gebetsdienst, in eurer Gebetspraxis. Und so habe ich denn auch diese Predigt überschrieben, Grundsätzliches über das Gebet. Ich möchte sprechen über das Gebet und die menschliche Hilflosigkeit. Ich möchte sprechen über das Gebet im Zweiten und das Bleiben in Jesus. Und drittens predigen über das Gebet und die gewaltige Verheißung, die eben das Gebet in Jesus Christus hat. Der erste Punkt, Grundsätzliches über das Gebet. Das Gebet und die menschliche Hilflosigkeit. Jesus sagt hier im Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist die Wahrheit unseres Lebens. Ohne Jesus, ohne Gott können wir nichts tun. Auch wenn wir denken, wir haben alles im Griff. Wir sind die Herren über unser Leben. Über meinen Beruf, meine Familie, meine Gesundheit, mein Leben, mein Haus. Es bedarf einer Kleinigkeit und wir erkennen die Wahrheit dieser Worte: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Bibel legt ganz viel Wert darauf, dass das den Menschen bewusst ist. Und das macht auch wahre Frömmigkeit aus, dass man das anerkennt und bekennt. Dass man bei allem, was vermeintlich irdisch gelingt, wir ohne ihn doch nichts tun können. Das heißt im Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Ohne Gott geht es nicht. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und das gilt für alle Bereiche. Das gilt für das, was wir tun, für unsere Werke, für unseren Beruf, für unser Dasein als Väter und Mütter, für unser Engagement in der Kirchengemeinde. Wir können ohne ihn nichts tun. Wir denken häufig so, naja, wir machen so 85% und so zur Unterstützung, da ist es vielleicht ganz gut, wenn wir noch so ein Gebet sprechen. Aber das ist eine falsche Betrachtung. Das Gebet unterstützt nicht unsere Arbeit, unser Dasein. Das Gebet ist Grundlage unserer Arbeit, unseres Daseins. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, das Gebet ist entweder Lenkrad oder Ersatzreifen für den Christen. Und dass man daran erkennen würde, wie weit jemand in der Frömmigkeit ist. Lenkrad oder Ersatzreifen. Wie ist das in deinem Glauben? Wie ist das in deinen Werken? Ist das Gebet so der Ersatzreifen, wenn du nicht mehr weiterkommst, so der Notnagel dann? Oder weißt du, dass es das Lenkrad ist? Gerade auch für das, was wir in der Gemeinde, das, was wir in der Kirche, was wir im Glauben tun. Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes. Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Und wenn ich heute so einen Schwerpunkt in diesem Gottesdienst am Buß- und Bettag auf das Gebet lege, ist hoffentlich das Ergebnis, dass ihr erkennt, so wie ich auch erkennen durfte, auch gerade in den letzten Monaten, dass ich viel, 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 viel mehr beten muss. Dass ich häufig viel, viel mehr Zeit mit Dingen verbringe, die es gar nicht wert sind, die vielleicht eine gewisse Wichtigkeit haben, aber dass ich das Wichtigste häufig außer Acht lasse, das Gebet. Darauf kommt es an, dass wir beten. Denn wir sind hilflos in unseren Dingen ohne Gebet. Wir denken, wir hätten die Dinge im Griff. Aber ganz schnell kommen wir in die Erfahrung hinein, wo wir merken halt, wir können ohne Jesus nichts tun. Und dann merken wir, wie wir die Verbindung zum lebendigen Gott brauchen. Es braucht das Gebet. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig für alles, was wir tun. Nicht nur im weltlichen, alltäglichen Bereich, sondern gerade auch im Glauben. Das Grundlegende all unserer Arbeit ist das Gebet. All dessen, was Nachfolge betrifft, wird getragen vom Gebet. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Ich kann jetzt zuhauf Theologen kritisieren. Ich habe mich auf zitieren. Ich habe hier drei beschränkt halt, die das genauso auf den Punkt gebracht haben. Der große Karl Barth, der größte protestantische Theologe der letzten 100 Jahre, hat gesagt: Der erste und grundlegende Akt jeglicher theologischer und geistlicher Arbeit ist das Gebet. Der grundlegende Akt jeder theologischer und geistlicher Arbeit, das Gebet. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Das Gebet ist das Herz christlichen Lebens. Martin Luther sagt, wenn ich auch nur einen einzigen Tag das Gebet vernachlässige, verliere ich viel vom Feuer des Glaubens. Wir sind hilflos in unserem Glauben, wir sind hilflos in unseren Werken, wenn wir nicht beten. Und wir beten, ich sage das einfach ungeschützt, alle zu wenig. Erst wenn es dann ganz dick kommt im Leben, so wie bei dem König Hiskia, dann werden wir uns unserer Hilflosigkeit bewusst. Vorher unterliegen wir der Täuschung, dass es auch ohne Gebet ginge. Aber das stimmt nicht. Es braucht das Gebet. Allzumal heute an so einem Tag, Buß- und Bettag, wo wir in besonderer Weise in uns schlagen und uns noch einmal vor Augen führen lassen, dass wir Sünder sind. Dass wir durch die Erbsünde gar nicht anders können, als zu sündigen. Wir können nicht nicht sündigen. Wir sind hilflos gegenüber dem Widersacher und all seinen Verführungen. Wir können nicht bestehen vor dem lebendigen Gott. Wir werden immer nur sündigen. Egal wie weit wir im Glauben kommen, egal wie stark der Geist Gottes in uns ist, wir bleiben bis zum letzten Atemzug in dieser Welt Sünder. Und wehe dem, der anderes denkt, der meint, er könnte irgendetwas aus eigener Kraft, aus eigener Überlegung, aus eigener Nachfolgestärke vor Gott erreichen. Wehe dem. Nein, wir müssen uns immer wieder klar machen, wir sind vollständig hilflos gegenüber den Versuchungen des Widersachers. Wir sind und bleiben allesamt nur Sünder. Und da gibt es nur eins für den, der das erkannt hat. Auf die Knie und die Hände gefaltet und den lebendigen Gott um Erbarmung angeschrien, dass man sagt, Herr, vergib mir meine Schuld, dass wir Buße tun. Das, was in der Welt die große Katastrophe ist, die Insolvenzerklärung, wenn ein Betrieb nicht mehr weiter kann, das ist im Geistlichen gefordert, dass wir unsere Hilflosigkeit anerkennen vor dem lebendigen Gott, unsere Schuld bekennen, unsere geistliche Bankrotterklärung aussprechen und im Gebet zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten. Das ist Gott wohlgefällig. Aber wir neigen durch unsere sündige Natur immer wieder dazu, dass wir uns darauf etwas einbilden, was wir könnten und was wir leisten würden. Dass wir doch irgendetwas vor dem lebendigen Gott sind. Sind wir nicht. Wir sind nur Sünder. Alles, was wir sind, ist nur die Gnade, die er uns in Christus Jesus zuwendet. Aber wir sind nicht nur hilflos in unseren Sünden, wir sind auch hilflos in unseren Krankheiten und hilflos in unserem Sterben. Und das haben wir alle vor Augen, was heute 2021 im November los ist. Seit anderthalb Jahren sehen wir, wie die ganze Menschheit hilflos vor einem Virus kapituliert. Ja, da gibt es den einen oder anderen Impfstoff und so ein bisschen kommen wir weiter. Aber im Prinzip kann uns hier nur eines helfen. Der Schrei zu dem lebendigen Gott, Herr, erbarme dich. Und da möchte ich einfach mal fragen, so ein bisschen kritisch in die Runde, hier in der Kirche und auch am Internet. Wie viel haben wir eigentlich in der letzten Zeit für und gegen diese Corona-Krise gebetet, dass wir Gott angerufen haben? Meinung haben wir ja alle zu Corona. Die einen so, die anderen so. Aber entscheidend, da sind wir uns sicherlich alle einig, ist, dass wir beten, dass wir auf die Knie gehen. Das werden nicht die Forscher reißen in ihren Laboren und wenn nur durch Gottes Gnade. Die Beter werden letztlich, davon bin ich überzeugt, diesen Virus bekämpfen. Keine politischen, gesellschaftlichen oder medizinischen Dinge halt, die geschehen, so richtig und wichtig die auch sein mögen. Aber nicht nur die Hilflosigkeit in unseren Krankheiten, in unserem Leiden, wir haben auch die Hilflosigkeit in unserem Sterben. Irgendwann kommt der Moment, wo unser Leben zu Ende sein wird. Und da bleibt nur eins, die Verbindung zum lebendigen Gott. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn der letzte Tag unseres Lebens kommt, dann bleibt nur eins, die Verbindung zu Jesus Christus. Und wohl dem, der dann an ihm geblieben ist, als Rebe an dem Weinstock Jesu Christi. Der wird weiterblühen in aller Ewigkeit. Aber wehe dem, so sagt es unser Text ganz deutlich, der eben nicht geblieben ist am Herrn, der nicht im Kontakt, im Gebet mit ihm gestanden hat, sondern sich getrennt hat, der wird, so heißt es hier in dem Text, geworfen in das Feuer. Ohne Jesus können wir nichts tun, wir sind hilflos. Und deshalb möchte ich uns daran erinnern, dass es immer, immer, immer des Gebetes bedarf. Ein zweites, weil wir hilflos sind, brauchen wir das Bleiben in Jesus Christus. Und das ist der zweite Punkt der Predigt, das Gebet und das Bleiben in Jesus. In diesen drei Versen spricht Jesus insgesamt viermal vom Bleiben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Jesus appelliert hier inständig, bevor es zu dieser großen Verheißung des Gebetes kommt, dass wir in und an ihm bleiben. Nur wenn wir in und an ihm bleiben, dann ist uns geholfen in unseren Hilflosigkeiten. Und wie machen wir das? Wie bleiben wir in Jesus? Wie erfüllen wir diese Forderung Jesu, die er an uns hier stellt? Nun als erstes, indem wir bleiben in Wort und Sakrament. Jesus sagt es hier selber, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Denn wenn wir in seinem Wort bleiben und seine Worte in uns, dann ist Gott, dann ist Jesus selber in uns, dann haben wir Verbindung mit dem Lebendigen. Und dann werden wir in einer ganz anderen Vollmacht, in einer ganz anderen Weise beten. Es gibt das egoistische Gebet. Es gibt dieses weltliche Gebet, von dem der Jakobusbrief sagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund ist, der wird Gottes Feind sein. Viele Menschen beten nur in übler Absicht, weil sie es für sich selber brauchen. Damit jetzt nicht missverstanden werden. Jeder darf natürlich für sich, für seine Frau, für seinen Ehemann, für die Kinder beten. Überhaupt gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie bete ich sonst noch? Ein alter Bruder hat mir einmal gesagt, wenn man Christ wird, dann konjugiert man anders. Also Konjugation, wissen Sie, dass ein Verb entsprechend dann konjugiert wird. Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht. Und das ist immer das Ich zuerst. In der christlichen Grammatik ist diese Beugung, also diese Konjugation anders. Da heißt es nicht ich, du, er, sie, es, sondern da heißt es immer er als erstes, du und als drittes ich. Und wenn wir im Wort bleiben und wenn dadurch Jesus Christus in uns bleibt, werden wir anders beten und werden dann auch vollmächtig beten. Viele Menschen, mit denen ich Kontakt habe in der Seelsorge, die enttäuscht sind darüber, dass irgendetwas Spezielles sich nicht erfüllt, haben einfach nur ganz egozentrisch in dieser fleischlichen, weltlichen Weise gebetet. Wenn Jesus uns lehrt, im Vater unser, dein Wille geschehe, so dürfen wir uns da drunter stellen und das als Zeichen, als Vorzeichen, wie bei so einer Klammer, für alle Gebete sehen, die wir sprechen. Herr, ich bringe dir meine Wünsche, ich bringe dir meine Träume, was wir dürfen, aber es immer sehen unter diesem Vorzeichen. In Jesus, dein Wille geschehe. Das heißt, in und mit Jesus beten, in seinem Wort bleiben. Und damit wir in Jesus bleiben, ist es eben so wichtig, so appelliere ich ja immer wieder an euch, bleibt in der Bibel, lest das Wort Gottes, hört auf die bibeltreue Verkündigung und auch, so wie ihr es heute Abend macht, kommt zum Abendmahl. Bleiben in Jesus Christus geschieht eben auch durch den Empfang von Brot und Wein. Ich kann euch nicht theologisch erklären, wie genau dort der Heilige Geist, wie Jesus bei uns ist. Aber dass er im Abendmahl bei uns ist, dessen dürfen wir sicher sein. Es wird nicht das Brot tatsächlich zu Leib Christi verwandelt, es wird auch nicht der Wein zu Blut Christi, wie das in der katholischen Abendmahlslehre ist. Aber Jesus ist im Abendmahl da. Und wer zum Abendmahl mit reumütigem Herzen kommt, der hat eine besondere Nähe und Tiefe mit Jesus Christus. Der empfängt in besonderer Weise, die ich noch einmal nicht beschreiben kann, die kein Theologe letztlich beschreiben kann und so viel Gezank und Streit, wie es gegeben hat über die richtige Abendmahlsauffassung. Es bleibt aber eins fest, was alle Theologen sagen. Der lebendige Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, er ist beim Abendmahl dabei und wir empfangen ihn. Und dann bleiben wir in Christus, wenn wir am Abendmahl festhalten. Und damit halten wir auch an der Buße fest, weil nur der zum Tisch des Herrn geladen ist, der eben in der Buße bleibt, in der Reue über seine Sünden. Wir bleiben auch dann in Jesus Christus, wenn wir in seinem Namen beten. Ein Kapitel vor der Johannes 15, Johannes 14 sagt Jesus Christus, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Jetzt darf man das nicht so denken, so wie so ein Zauberspruch, so in irgendeinem Märchen, so ein Simsalabim und ich nenne nur den Namen Jesus und automatisch wird jedes Gebet erfüllt, sondern im Namen Jesu beten heißt eben im Geiste Jesu beten. Nicht beten, wie es der alte Adam meine Egozentrik tut, sondern beten, wie es der Heilige Geist mir offenbart. Das ist ein anderes Beten. Ob der alte Adam schreit zum lebendigen Gott, oder ob der Heilige Geist in mir betet. Gott selber, der Heilige Geist, betet ja auch, das dürfen wir nie vergessen, für uns in ständiger Fürbitte zum lebendigen Gott. Und wenn wir dann im Geist beten, im Geiste Jesu Christi, in seinem Namen, dann haben wir genau diese Verbindung zum lebendigen Gott. Dann bleiben wir in Jesus Christus und unser Gebet hat eine ganz andere Vollmacht, eine ganz andere Stärke, als wenn wir eben in übler Absicht in fleischlicher Gesinnung beten. Und wir bleiben in Jesus und werden dadurch anders beten, wenn wir trotz Rückschläge in unverbrüchlichem Vertrauen am Heiland festhalten. Wir haben vorhin als zweite Lesung eben diese wunderbare Geschichte gehört von der kananäischen Frau, die erstmal überhaupt nicht von Jesus als Antwort bekommt und dann etwas Ablehnendes und die immer weiter runtergezogen wird, aber die einfach dranbleibt am Herrn und Heiland und egal was kommt, sie schreit immer mehr zu Jesus, bittet ihn und lässt nicht los. Und bitte, das heißt auch bleiben in Jesus Christus. Wenn die Dinge einmal nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, wie wir sie erbeten und erfleht haben, dann kann ich euch nur eins raten, dranbleiben an Jesus Christus, nicht wanken, nicht zweifeln, immer dranbleiben. Psalm 73 wird erzählt von Asaf, diesem Musiker zur Zeit Davids im Tempel, der da über 20 Verse hinweg beschreibt, wie furchtbar das ist. Er, der Fromme, wird so gebeutelt vom Leben und den Gottlosen geht es so wunderbar. Und dann kommt so ein fantastischer Vers, wo es heißt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Jeder, der zu Jesus gehört, der darf wissen, dass das die Wahrheit seines Lebens und seiner Existenz ist. Verzweifelt nicht, wenn ihr momentan keine Gebetserhörung habt, sondern bleibt dran. Dennoch bleibt stets an Jesus Christus, denn er hält euch bei eurer rechten Hand. Und er leitet euch nach seinem Rat und am Ende wird er euch mit Ehren annehmen. Wenn wir in Jesus Christus bleiben, so ist uns das Happy End gewiss, dessen dürfen wir sicher sein. Deshalb ist es so wichtig für unseren Gebetsdienst, dass wir an und in Jesus Christus bleiben. Und wenn wir das tun, dann werden wir die gewaltigen Verheißungen bekommen, die Jesus dem Gebet geschenkt hat. Von dem lesen wir im Vers 7 hier, alles ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn wir beten in Jesus Christus, wenn wir in ihm sind, wenn wir unserer eigenen Hilflosigkeit uns bewusst sind, dann werden wir bitten, was wir wollen, so sagt es Jesus hier, und es wird uns widerfahren. Das ist die Verheißung, die Jesus dem Gebet gibt. Übrigens nicht nur hier. Die Bibel ist voller fantastischer Verheißungen für das vollmächtige Gebet im Heiligen Geist. Jesaja 65 heißt es, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Psalm 50, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst meinen Namen preisen. Matthäus 21, Vers 22, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, also wenn ihr in Jesus Christus seid, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Oder eine letzte Stelle, auch hier hätte ich jetzt ein ganzes Dutzend weiterer Stellen aufführen können, wie die Bibel großartige Verheißung dem vollmächtigen Gebet gibt. Das ist die Zuversicht, so heißt es 1. Johannes 5, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Gott hört Gebet. Und er hört nicht nur Gebet, sondern er erfüllt auch alle seine Verheißungen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gott ist ein Wahrmacher seiner Verheißungen. Und wenn er das hier genau so verheißt, dass wenn wir in ihm beten, in seinem Geist, werden wir alles bekommen, was wir erbitten. Gott steht zu seinen Verheißungen. Er macht seine Verheißung wahr. Und es ist keiner, denke ich hier, der jetzt aufstehen könnte und sagen, das ist falsch. Ich kann eine Verheißung aus der Bibel benennen, die Gott nicht erfüllt hat. Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Er ist ein Wahrmacher seiner Verheißung. Ganz im Gegenteil, die Bibel ist voll von den Erfüllungen seiner Verheißung. Und deshalb dürfen wir uns auch genau auf diese Verheißung stellen, die Jesus hier zum Gebet macht, dass er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Darauf dürfen wir uns stellen, dass die Verheißungen des lebendigen Gottes wahr sind. Er mag nicht all unsere Wünsche erfüllen, um dieses Bonhoeffer Wort zu zitieren, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und das möchte ich euch noch einmal ermutigend und lockend an diesem Bußtag zurufen, an diesem Buß- und Bettag, dass ihr wisst, dass Gott diese Verheißung zum Gebet unter der Voraussetzung, dass wir an ihm bleiben und unserer Hilflosigkeit bewusst sind, erfüllt. Gott meint wirklich, was er sagt, wenn er uns seine Verheißungen gibt. Und wenn wir das wissen, werden wir hoffentlich mit ganz anderer Energie neu in das Gebet zu unserem lebendigen Gott gehen. Grundsätzliches über das Gebet. Das Gebet und die menschliche Hilflosigkeit. Das Gebet und das Bleiben in Jesus. Das Gebet und die gewaltige Verheißung des Gebetes. Ich lese noch einmal den Predigttext. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Amen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deinem Gebetsleben segnen. Amen.